بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد und herzlich willkommen heute nochmal an alle. Wir haben alhamdulillah letztes Ders haben wir den 193. Brief beendet gehabt von Imam Rabbani Azadele. Heute fangen wir inshallah einen neuen Brief an. Das wird auch keine Reihe, sondern ein Einteiler inshallah. An die Brüder, die noch nicht vertraut sind mit Imam Rabbani Azadele, mit dem Werk. Ein großer Gelehrter, Ahlus Sunnat wal Jamaat, Naqshbandi, Hanafi, Imam Rabbani Azadele, hat viele Briefe geschrieben an viele Gelehrte, an seine Schüler, an Politiker, wo unglaublich viel Ilm drin ist, was sehr gelobt ist von anderen Gelehrten, dieses Werk. Die Briefe bauen nicht aufeinander auf. Sie haben nicht die gleichen Themen. Sprich, deswegen haben wir beim ersten Mal 193. Brief, diesmal den 70. Brief machen wir inshallah. Hat drei Bänder von Imam Rabbani selber und zwei Bänder, die auch als Maktubat Rabbani gelten, sind von seinem Sohn Muhammad Masum Qudisullah. Heute inshallah, wie gesagt, der 70. Brief ist geschrieben an Hannar Han und das Thema ist von diesem Brief, was wir heute inshallah mitnehmen wollen, das Thema ist die Jamiyat. Ich habe dieses Wort extra nicht übersetzt. Ich werde einmal darauf eingehen und dann werden wir immer wieder dieses Wort benutzen, inshallah. Die Jamiyat des Menschen ist Grund für seine Nähe zu Allah Ta'ala und zu seiner Distanz zu ihm. Also es gibt etwas in dem Menschen, das nennt Imam Rabbani Jamiyat. Und er sagt, das ist der Grund, warum der Mensch überhaupt ein Diener Allahs sein kann, eine Nähe zu ihm haben kann oder sehr viel Distanz zu ihm haben kann, ein Feind Allah Ta'alas werden kann. Jamiyat beschreibt was? Dass der Mensch eine Seite in sich trägt, die auf diese Alam guckt, auf die Alam Halk, auf die Welt Materie, ne, mit Körper. Unser Körper wurde aus Erde erschaffen, wir tragen Wasser in uns, die vier Elemente, diese Dünya, das Universum. Wir haben eine Seite in uns, die guckt auf diese Dünya. Und woher kommt jetzt die Jamiyat, das Verbundensein sozusagen, mehr in sich tragen? In uns tragen wir noch was? Eine Seele, die auf eine komplett andere Alam guckt. Wie hatten wir schon in unserem Ders, Alam Melakut. Oder auch anderen Wörtern, Alam Emir. Wir tragen in uns etwas, was auf zwei Dimensionen guckt. Wenn wir die ganze Schöpfung in zwei teilen würden, von den Alems, haben wir einmal das Sichtbare, was wir sehen können, und das Nicht-Sichtbare. Alem Melekut und Alem Halk. Und das trägt der Mensch in sich, zusammen. Er hat Organe, die man sehen könnte, die ein Arzt rausnehmen kann und operieren kann. Und er hat auch spirituelle Organe, die ihm verhelfen, Allah Ta'ala zu finden, ihn zu erkennen. Interessant, nicht wahr? Er sagt, diese Jamiyat, dass der Mensch so aufgebaut ist, spirituell und physisch, Materie, ist Grund für die Nähe und Distanz zu Allah Ta'ala. Das ist ganz grob das Thema. Wir werden das nur einmal erklären, dann auf die Nähe eingehen, auf die Distanz eingehen, wie das funktioniert und dann auf eine Lösung kommen, inshallah, wie wir dieses Problem zu beheben haben. Also er schreibt an Hannar Han, möge Allah subhanahu euch auf der Schariat von Rasulullah alaihi salatu wassalam standhaft, thabit machen. Er fängt mit einer Dua an, Imam Rabbani, also wie wir schon gelernt haben. Und wie? Möge Allah Ta'ala euch auf der Schariat von Rasulullah alaihi salatu wassalam thabit machen. Warum sagt er speziell nochmal Rasulullah alaihi salam? Weil wir keinen Islam haben ohne Rasulullah. Wir haben keine Schariat ohne ihn. Wir verstehen den Koran nicht ohne ihn. Weil in der Zeit ist was? Du hast diesen Ekber Shah, der jetzt eine Religion machen will, wo er den Propheten rausnimmt, a.s. Und wenn du den Propheten rausnimmst, die Hadithe rausnimmst, dann kannst du mit dieser Religion machen, was du willst. Dann ist open game für alle. Kannst den Koran interpretieren, wie du willst, kannst die Regeln interpretieren, wie du willst. Deswegen macht er nochmal die Schariat von Ali Salam. Soll er dich sabit machen, festmachen. Möge Allah Ta'ala barmherzig gegenüber dem Diener sein, der zu dieser Dua Amin sagt. Amen. Du musst wissen, sagt er, du musst wissen, dass die Jamiyat, jetzt haben wir gelernt, was das ist, und die Universalität des Menschen, yani dass er nicht nur einfältig ist, er hat nicht nur eine Aufgabe, eine Fähigkeit, er ist zu viel fähig, er hat unglaublich viel in sich, er ist universell, spirituell und Materie, ist Vesile, also Mittel und Grund, zu der Nähe zu Allah Ta'ala und zu seiner Ehre, dass er ehrhaft wird. Weil er das in sich trägt, ist er ehrhaft, weil er diese Eigenschaft hat. Aber wiederum ist dies auch der Grund für seine Entfernung und dass er von den irregegangenen Unwissenden zählt. Du kannst dadurch ehrhaft sein, aber auch von den irregegangenen Unwissenden. Eine Balance. Du bist die ganze Zeit am Balancieren. Du bist nicht entweder das oder das. Du kannst jederzeit, je nachdem, was wir noch lernen werden, wie du dich entscheidest, was du machst, bist du entweder einer von den Jahilun, von den irregegangenen Unwissenden, oder du bist ehrhaft. Du balancierst die ganze Zeit zwischen diesen zwei Alems, je nachdem, wie du dich entscheidest. Wir haben was, was uns an diese Dünya noch bindet, aus unserem Körper? Wir haben unseren Nefs. Wir haben unseren Nefs, was uns an diese Dünya bindet. Die gewissen Sachen, die mitkommen mit dem Nefs. Wir haben unseren Verstand. Wenn der Mensch jetzt nicht schlau ist, dann kann er zum Beispiel eine Eigenschaft, die von dem Nefs kommt, ist Shehwet, die Lust, die man in sich verspürt. Meistens, Shehwet heißt an sich, wenn wir das so betrachten, einfach nur etwas zu wollen. Aber generell, wenn wir das benutzen auch, vor allem in der türkischen Sprache, damit ist die Lust zum anderen Geschlecht gemeint. So, das kommt jetzt von dem Nefs. Ist auf dieser Dünya, auf dieser Materie haben wir so ein Gefühl. Erstmal müssen wir verstehen, dass eine Sache an sich erstmal fundamental nicht direkt schlecht ist. Wenn eine Person Probleme mit Shehwet hat, dann wird diese Person immer denken, dass Shehwet schlecht ist. Nicht wahr? Eine Person hat Probleme mit seinem Nefs, wird immer denken, Nefs ist immer nur schlecht. Oder eine Person sieht Philosophen und Wissenschaftler, die mit ihrem Verstand irre gehen und nicht den Islam finden, und er denkt, boah, die Leute, die so viel nachdenken, Verstand und so, die sind alle, die haben auch nichts drauf. Er macht durch Erfahrung eine Sache fundamental schlecht, was ungerecht ist. Weil eine Sache kann zu einem sehr guten Ding benutzt werden, kann aber auch dein Untergang sein. Gehen wir einmal von Shehwet aus. Würde es Shehwet nicht geben, dann wäre die Geschichte von Yusuf a.s. und unserer Mutter Süleyha, diese besondere Geschichte, für uns gar nicht besonders gewesen. Weil, wie wir kennen, hat unsere Mutter Süleyha damals versucht, Yusuf a.s. zu verführen, als er da noch ein Sklave war. Und er ist auch ein Mensch. Er ist zwar ein Prophet und er ist sündenlos, deswegen ist er auch gar nicht da reingekommen in die Situation. Aber er ist auch ein Mensch und er hatte auch diesen menschlichen Trieb und dann hat er sich weggewendet von ihr und ist nicht in diese Sina reingegangen. Und er wurde ehrenhaft. Warum? Er hat auch jetzt einen Körper wie wir und eine Seele wie wir. Hätte er jetzt die Materie gewählt, sein Shehwet gewählt, seinen Körper gewählt, wäre in diese Sünde theoretisch gefallen. Er ist ein Prophet, kann nicht fallen, aber wir reden jetzt, wenn wir in der Situation wären. Aber er hat das Herz gewählt, die Seele, die Seite, die zu Melekut Alemi gehört, die zu Allah Ta'ala schaut, mit dem Bewusstsein, dass Allah Ta'ala in jeder Zeit sieht, dass das verboten ist, und hat sich getrennt davon und hat eine sehr große Tat gemacht. Denn ein Grundgesetz ist was? Eine Farz ist höher als Sunnah, oder nicht? Man kann jetzt viel Sunnan machen, viel freiwillige Taten machen. Eine Sunna ist sehr wertvoll, aber an eine Farz wird es niemals drankommen. Ist sich von einer Sünde fernzuhalten Farz? Einmal eine Frage. Das heißt, von einer Sünde sich fernzuhalten, ist höher als unzählige Sunnan zu machen. Sagt auch Said Nursi Hazretleri in seinem Werk. Ein Grundgesetz. Das heißt, dass du diese Shehwet hast, dass du gucken oder machen willst, eine Sünde, und dass du überhaupt dieses Gefühl hast und dich dann aber für deine Seele entscheidest, für Allah Ta'ala zufrieden entscheidest, weil du dann eine Farz machst in diesem Moment. Es öffnet dir eine Tür, eine Farz zu machen, dich von der Sünde fernzuhalten, und du kriegst einen Lohn, als ob du unzähliges Sunna gemacht hast, was wir sonst gar nicht machen in unserem Leben. Denn es ist so eine ehrenhafte Sache, bringt es dann mit sich. Fatih Abi hat von Musab bin Umair radiallahu anhu erzählt, wie er auch, wie Yusuf a.s. war in seiner Zeit. Schon bevor er Iman gemacht hat, hatte er so ein Schamgefühl, dass wenn die ganzen Frauen hinter ihm her waren, deren Tücher hinter ihm geworfen haben, er nichts zu tun hatte mit Zina, mit Unzucht, mit den Frauen, mit denen er nicht verheiratet ist, hat weggeguckt. Aber diese Ehre bekommt er, warum? Weil es auf der anderen Seite Schehwet gibt und Leute machen das dann, diese schlechte Tat. Das heißt, es kann was Gutes bedeuten. Andersrum kann das noch was bringen mit sich, wenn du sagst, ja Rabbi, für deine Zufriedenheit, weil es dein Emir ist und weil es die Sunna von Ali Sallallahu Alaihi Wasallam ist, mache ich was damit? Ich schütze mich und konzentriere diese Energie, dieses Wollen, was ich habe, in was? In meine Frau, die ich mit deiner Erlaubnis heirate, Nikah mache. Und dann macht man eine Sunna, eine gute Tat. Die Sunna des Propheten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam macht man dann durch diese Eigenschaft, die man hat, wo man vorher vielleicht einfach nur als schlecht abgestempelt hat. Und man kriegt dann eine Familie, die inshallah Rechenschaft wird und möchte sie so erziehen. Anderes Beispiel, Akl. Wir kennen viele Menschen, die denken, dass sie mit der Wissenschaft und der Philosophie und mit ihrem Verstand über die Religion kommen würden oder dass das ein Ersatz für die Religion wäre. Wenn du diese Alem sozusagen, die der Mensch in sich trägt, so benutzt, dann ist das was Schandhaftes. Dann bist du von den irregegangenen Unwissenden. Aber wenn, wie Imam Ghazali beschreibt, Akel so wird, dass er dich an der Hand nimmt und zu Prophetie führt, aber dann ist das was sehr Ehrenhaftes, nicht wahr? Ein Akel nimmt dich an der Hand, bringt dich zu Tawhid, zu dem einen Gottglauben, sagt, das ist die Prophetie, setz dich hier hin. Und dann lernst du mit deinem Akel von der Prophetie, von dem Koran, lernst und verstehst, wie es funktioniert. Dann ist das etwas sehr Ehrenhaftes. Wie unser Sheikh Sultan Hazretleri Kuddisse Ruhu auch sagt, er sagt, die Leute gehen zu Universitäten und lernen. Und dann siehst du am Ende, die studieren jahrelang, dann siehst du am Ende, er wird Deist, Atheist, er trennt sich von Allah Ta'ala. Er sagt, das, was sie da gelernt haben, ist kein Ilm. Ilm ist etwas, was dich zu Allah Ta'ala näher bringt. Wenn du studierst und dein Verstand benutzt und so einen Weg gehst und das dazu führt, dass du dich von Allah Ta'ala trennst, das nennen wir gar nicht mal Ilm. So viel zu dem Grundproblem erstmal. Das ist eigentlich nur die Einleitung, die Imam Rabbani macht, zu dem Grundproblem oder zu der Grundthese, wie es denn überhaupt zur Nähe und zur Distanz kommt. Er schreibt weiter, die Nähe zu Allah Ta'ala, jetzt kommen wir erstmal zu dem Positiven. Okay, ich habe jetzt dieses Maneviat in mir, diese Spiritualität. Wie sieht das denn jetzt überhaupt in der Praxis aus, dass mich das zu Allah Ta'ala näher bringt? Die Nähe zu Allah Ta'ala ergibt sich aus der Tatsache, dass sein Spiegel weitreichend ist. Also er nennt das spirituelle Herz Spiegel. Darauf werden wir eingehen, inshallah. Dass sein Spiegel weitreichend und fähig ist, die Manifestationen, in den Tajalliyat, der Namen, Eigenschaften und der Wesenheit, Zat-i Ilahiyya, zu tragen. Das ist ein unglaubliches Prinzip. Das ist der Hauptgrund, warum der Mensch so wertvoll ist und wie er sich Allah Ta'ala nähert. Die bei dem Dadis mitgemacht haben, können viel mit Tajalli anfangen, Spiegel. Wir hatten oft diese Unterrichte. Wir gehen nochmal drauf ein als Erinnerung für die natürlich, die es noch nicht gehört haben, was das bedeutet. Spiegel ist damit gemeint hier, die Fähigkeit des Herzens, das spirituelle Herz, die Seele, was in uns ist, nach außen zu zeigen, was in einem ist, was man in sich trägt oder wohin es auch gerichtet ist. Sprich, wenn ein Mensch, wenn er sich die ganze Zeit ekelhafte Sachen anguckt und ein ekelhaftes Gedankengut hat, aggressive Sachen anguckt oder perverse Sachen anguckt, dann wird man später, wenn man mit ihm redet, auf der Arbeit, in der Freizeit, wenn man mit so einer Person zusammen ist, dann wird sein Herz spiegeln, was in ihm ist. Du wirst, bei manchen Leuten siehst du, er ist teuflisch, er ist wie ein Hund, er ist aggressiv. Du kannst das förmlich sehen. Das Innere spiegelt nach außen, wie er redet, wie er sich gibt. Er hat diese Charaktereigenschaft von einem Reistier oder von einem Teufel manchmal, der Mensch. Andersrum aber auch. Wenn der Mensch denn jetzt seinen Spiegel richtet, seinen Fokus richtet zu der Religion Allah Ta'ala, zu Allah Ta'ala selber, dann kann er auch Eigenschaften von Allah Ta'ala erkennen, übernehmen und auch widerspiegeln. Das heißt, in der Praxis ist das wie ein Mensch. Allah Ta'ala ist Al-Alim und der Mensch kann sich Wissen aneignen. Er kann auch wissend werden. Das ist natürlich nicht Hakiki. Allah Ta'ala ist Hakiki Al-Alim. Keiner weiß außer Allah und das, was er den Leuten beibringt. Aber der Mensch kann Al-Alim widerspiegeln. Welches Geschöpf kann das sonst? Ja, wenig. Die Engel wissen auch nur das, was Allah Ta'ala ihnen beibringt. Er kann Aziz sein, ehrenhaft. Er kann Hakim sein, der Mensch kann weise sein. Er kann Khabir sein, er weiß Bescheid von Sachen. Er hört und er sieht, analysiert Sachen. Was kann er noch sein? Er kann El-Wedud sein, der Liebende. Er kann geliebt werden. Er kann El-Wali sein, der Freund. Das sind alles, was ich aufgezählt habe, Namen Allah Ta'alas. Ob wir es schon mal gehört haben oder nicht. Und das sind Eigenschaften, die wir bei den Menschen sehen. Bei einem schönen Menschen. Und mit schön ist eigentlich auch ein gläubiger Mensch natürlich gemeint, ein Muslim. Also hat der Mensch, sagt Imam Rabbani, durch seine Mani, durch seine spirituellen Organe, durch sein Herz, was? Die Eigenschaft, er ist fähig, diese Manifestation von Allah Ta'alas Namen, Eigenschaften zu widerspiegeln. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Namen Allah Ta'alas mal lernt, Esmal Husna und was noch dazu kommt, seine Eigenschaften, Sifat Subutiyah, alles möglich, dass man das einmal auch auswendig lernt und dann auch vielleicht zu einem Menschen geht, der dieses in sich trägt und das mal richtig sieht. Gibt es diese Eigenschaften nur bei Menschen? Natürlich nicht. Die ganze Alam ist voll mit diesen Eigenschaften. Du siehst die Macht Allah Ta'alas in den Geschöpfen. Du siehst die Barmherzigkeit Allah Ta'alas in den Geschöpfen. Seine Weisheit, seine Gerechtigkeit. Kannst du alles sehen, aber im Ganzen ist es nur im Menschen. Und das macht ihn zu so einem wertvollen Geschöpf. In dem folgenden Hadith Qudsi gibt es einen Hinweis auf dieses Thema, dass wir nicht nur einfach theoretisch hier philosophieren, sondern dass das Wahrheit ist, was wir sprechen. Denn was sagt Allah Ta'ala in einem Hadith Qudsi? Ich passe weder in den Himmel noch auf die Erde, aber ich passe in das Herz meines gläubigen Dieners. Hadith Qudsi. Natürlich ist hier nicht Hascha gemeint, ein Passen in physischer Form, Hascha. Damit ist das gemeint, was Imam Rabbani uns erklärt, Namen und Eigenschaften. Diese ehrenhaften Sachen von Allah Ta'ala in sich zu tragen, von Quantität alles in sich tragen zu können. Natürlich nicht in dieser wahrhaftigen Form, aber alles, was du in der Alam sehen könntest, kannst du bei dem wahrhaftigen Mü'min in seinem Herzen sehen. Und weil sein Herz nach außen strömt, wirst du es in seinem Charakter sehen, in seinem Verhalten. Man darf jetzt nicht vergessen, wir haben gesagt, okay, Körper, Seele. Über die Seele sollte man nicht zu viel nachdenken. Über die Essenz des Menschen. Warum? Im Koran, Sura Isra, Vers 85, sagt Allah Ta'ala sinngemäß, und sie befragen dich über die Seele. Wenn die Leute kommen zu Rasulullah, sie fragen, was ist die Seele, was ist die Wahrheit der Seele? Sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben, sagt Allah Ta'ala. Das ist die Antwort, die der Prophet geben musste. Eine Angelegenheit meines Herrn, euch ist wenig gegeben von dem Wissen. Und über Allah Ta'ala, wir haben jetzt gesagt, okay, Eigenschaften, Namen, Projekt, Manifestation, Tajalli. Aber Allah Ta'ala hat noch ein Saat, Saat Ilahiyah, das ist seine Wesenheit an sich. Abgesehen von den Eigenschaften. Und dann denkt man manchmal darüber nach, okay, Allah Ta'ala ist nicht gebunden an Raum und Zeit, aber wie ist das? Ne? Diese Spielchen, die man vielleicht manchmal hat. Als Kind hatte man diese viele, dann fragt man das und die Mutter rastet direkt aus, sagt, nein, denk nicht über sowas nach, du wirst durchdrehen, diese Spielchen. Es gibt aber ein Hadith, wo Rasulullah alaihi wasallam sagt, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Sinngemäß bedeutet das, macht Tafakkur, denkt tief über was nach? Über das Erschaffene Allah Ta'alas. Nicht über seine Dat, was er an sich ist, sein Wesen. Weil das wirst du niemals wahrhaftig verstehen können. Wir haben die Ayat gelesen, du kannst nicht mal deine Seele verstehen. Du weißt nicht das, was dich eigentlich ausmacht als Mensch, kannst du nicht einordnen, du weißt nicht, was es ist. Und dann willst du über die Hauptessenz Gottes nachdenken. Das wäre Schwachsinn, aber wir sollen Tafakkur machen, wir sollen tief nachdenken. Über was? Ja, über den Koran, Tafsir von dem Koran, über den Charakter des Propheten a.s., über die Eigenschaften, Namen Allah Ta'ala, darüber sollen wir Tafakkur machen. Von den Menschen, wo a.s. sagt, diese Alims sind meine Erben, zu ihnen sollen wir gehen, von ihnen sollen wir lernen. So sollen wir über Allah Ta'ala nachdenken, Tafakkur machen. Jetzt haben wir über die Nähe geredet. Das ist das Potenzial der Nähe. Weil etwas ist so wertvoll, wie das, womit es sich beschmückt. Wenn jetzt jemand hier, wie ist jemand weltlich erfolgreich, wenn er, weiß ich nicht, in der Sphäre der Arbeit, Job, sich beschmückt mit, ich arbeite bei Mercedes-Benz. Okay, dann hat er schon mal ein Ding, ein Pluspunkt. Und dann hat er seine Kleidung mit dieser Marke, mit dieser Sache. Er kommt von dieser großen, ehrhaften Familie. Das sind weltlich gesehen, er schmückt sich mit gewissen Sachen und er wird wertvoll. Aber wie wertvoll ist etwas, was in sich ein Herz trägt, wo man sagt, das ist die Tajalliga, der Ort der Manifestation von allen Eigenschaften Namen Allah Ta'ala. Das ist der Wert des Menschen, wenn er es ausnutzt. Jetzt kommen wir aber zur Distanz. Was macht ihn denn so schrecklich? Du hast das in dir, aber was macht ihn so entfernt von Allah Ta'ala? Weil wir sehen, wie viele Milliarden Menschen gar nicht so leben wie das, was wir gerade beschreiben. Der Grund für die Distanz des Menschen zu Allah Ta'ala ist, sehr interessant, Abidat, bitte zuhören, unglaublich interessant. Der Grund für seine Distanz ist seine Abhängigkeit von allem, was im Universum existiert. Ein Grundgesetz hat er jetzt gesetzt, Imam Rabbani Qudussur. Der Mensch ist abhängig von allem, was existiert, sagt er. Du hast ein Universum, du hast diese Welt. Alles, was da drin ist, er sagt, du bist ein Mensch, dann bist du davon abhängig. Du hast einen Körper aus Erde. Damit das am Leben bleibt, musst du essen. Du musst trinken. Du brauchst Kleidung, sonst frierst du. Du hast ein Umfeld. Dann willst du eine Frau. Dann hast du Kinder und dann musst du vielleicht noch Sport machen. Damit du essen trinken kannst, musst du arbeiten gehen und, und. Du kannst jetzt aufzählen und wenn wir das ganze Universum einmal durchhaben, dann werden wir vielleicht fertig mit, was der Mensch sich beschäftigen muss. Muss ja, ne? Abhängig ist. Und er sagt, das ist der Grund, erstmal, warum der Mensch sich überhaupt trennen kann, weil er abhängig von Sachen in diesem Universum ist. Surah Baqarah, Vers 29, sagt Allah Ta'ala sinngemäß, er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf. Allah Ta'ala sagt, ich habe für euch alles erschaffen. Das heißt, alles, was ich erschaffen habe, ist für euch, du bist davon abhängig. Du bist davon abhängig, automatisch. Und den Menschen hat er für sich selber erschaffen. Das heißt, während die alles, was existiert, eigentlich in der Hizmet des Menschen ist und dann der Mensch Hizmet und Dienerschaft zu Allah Ta'ala machen sollte, was passiert? Durch diese Verbindung, durch diese Abhängigkeit dreht der Mensch nicht sich dahin, seine Aufgabe, sondern er dreht sich zu dem, was für ihn erschaffen wurde und beschäftigt sich die ganze Zeit damit, mit der Dunya. Durch diese Abhängigkeit benötigt der Mensch auch eine Verbindung zu allem im Universum. Durch diese Verbindung verliert er den Weg zu Allah Ta'ala und entfernt sich von der Wahrheit. Sura Anfal, Vers 28, sagt Allah Ta'ala, was haben wir aufgezählt? Hab und Gut muss der Mensch haben, wird er haben, er muss essen, er wird eine Familie gründen, er muss lernen, er muss arbeiten. Erstmal alles schön und gut. Wir haben gesagt, erstmal fundamental ist etwas nicht schlecht. Wir können diese Sachen nicht als schlecht abtiteln einfach. Einen Stempel drauf machen. Aber Allah Ta'ala sagt im Koran was? Und wisset, dass euer Gut, yani das, was ihr habt, Gut und eure Kinder nur eine Versuchung sind. Jetzt hat Allah Ta'ala was gemacht? Hab und Gut und Kinder sind eine Versuchung für dich. Sie können eine Nimet sein, dich zu Allah Ta'ala näher bringen, so wie wir gerade mit Shehwet und Akkel ein Beispiel gegeben haben, oder sie können eine Versuchung sein und dein Untergang werden. Wir werden auch noch ein paar Beispiele dazu geben. Sehr interessant, subhanallah. Wie diese Sachen die Menschen in der Geschichte zum Untergang gebracht haben. Wenn der Mensch so macht, wenn er seinen Weg verliert, wir sehen manchmal, Allah hat dem Mensch Haare gegeben und der Mensch beschäftigt sich jetzt stundenlang am Tag mit seinen Haaren. Jede Woche ist er beim Friseur, jeden Tag muss er eine Stunde seine Haare stylen. Wie viel Zeit von der Dienerschaft zu Allah weggeht für seine Haare, ja? Das ist unglaublich. Dann kriegt der Mensch eine Frau und beschäftigt sich, setzt die Gesetze Allah Ta'alas unter diese Frau Hascha. Und dann soll der Mensch lernen, er soll Ilim sich aneignen, arbeiten gehen, damit er sein Rizq verdient, was er eigentlich sowieso bekommt. Und dann ist sein ganzes Leben lang nur noch dieser Job. Er kommt auf diese Welt, hat so ein Jamiat in sich, so ein Potenzial in sich und verschwendet es alles für seine Arbeit. Oder für sein Hobby, Aber das ist so schwachsinnig, wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, wie ich jahrelang für etwas, was man Kampfsport nennt, verschwendet habe. In dem Moment merkst du es nicht, es macht Spaß, du gehst zum Training, guckst dir Videos an. Aber wenn du mal später zurückguckst und denkst, ich habe stundenlang, monatelang, jahrelang meines Lebens verschwendet mit so einer Sache. Ich habe mich verloren auf dem Weg Allahu Ta'alas, weil ich eine Verbindung zu dieser Sache hatte. Dann ist das schon sehr traurig. Und zu diesen Menschen, die deren Weg verlieren, natürlich der größte Verlust auf dem Weg ist der Unglaube. Alhamdulillah haben wir dieses Problem nicht. Alhamdulillah. Aber das andere ist auch nicht klein zu sehen. Weil jede Distanz zu Allah Ta'ala, jede Verbindung, die du zu einem Geschöpf hast, was über die Grenze geht, kann am Ende entweder zu einer Sünde führen oder, möge Allah Ta'ala uns bewahren, zum Unglauben führen. Manchmal sieht man nicht, dass eine kleine Tat dieses Potenzial hat, aber es hat es. Jede Verbindung außerhalb Allah Ta'ala hat dieses Potenzial. Und jetzt wird gesagt, sagt Imam Rabbani, für diese Menschen, die ihren Weg verloren haben durch diese vielen Verbindungen zu diesen Geschöpfen und das nicht einordnen können, dass das eigentlich nur sein Hizmet sein sollte, also im Hizmet zu ihm und er dienen sollte, Allah Ta'ala kennenlernen sollte, sagt er über diese Menschen, die Stufe des Menschen ist am Ende weit hinter den Geschöpfen. Alle Geschöpfe, stapel sie von Ranking sozusagen, wie hoch sie sind. Er sagt, der Mensch ist ganz am Ende, das tiefste Geschöpf, wenn er so ist. Daher bleibt er von der Ehre der Gegenwart Allah Ta'ala, von Husur ilallah, bleibt er zurück. Wenn er nicht von dieser Entfernung, es wird auch Gurbet gesagt. Was ist Gurbet? Das, was unsere Großeltern meistens oder unsere Väter durchgemacht haben, von deren Heimatland in ein anderes Land gehen und dann hast du ein Gefühl von Gurbet. Du bist weg von deiner Heimat. Er sagt, der Mensch, der seinen Weg verliert durch die ganze Verbindung an die Geschöpfe, ist in Gurbet. Seine Seele vermisst Allah Ta'ala, vermisst da, wo er eigentlich herkommt, Alim Melekut. Er kommt aus einer so ehrenhaften, so einer fantastischen Sphäre, wo er Allah Ta'ala kennt, Mushahada macht. Und dann kommt er in eine Verbindung mit diesem Körper, mit diesem Nefs, verliebt sich in diese Nefs, wird Teil von dieser dunklen Erde in diesem Körper und dann guckt er stundenlang Netflix auf einmal. Und dann ist er Gurbet Abi. Das ist Heimat, eine Heimat verloren haben. Das ist nicht von Türkei hier hinkommen. Wenn du das als Schmerz siehst, deine Familie ist da, das ist ein Schmerz. Aber der wahrhaftige Schmerz ist das. Dann brauchen wir uns gar nicht fragen, warum wir keine Zufriedenheit in unserem Herzen haben. In dem, was wir uns antun eigentlich selber, wenn wir das so machen. Wenn er nicht von dieser Entfernung, Gurbet, und dieser Weite zurückkehrt, wir haben die Möglichkeit zurückzukehren, dann wird man kein unglücklicheres Wesen finden als den Menschen. Kein unglücklicheres. Er hatte so ein Potenzial. Dann ist das nicht so, wenn wir, du siehst ein Kind, vielleicht in deiner Nachbarschaft, er spielt super Fußball, er ist Edeble, er sieht gut aus, du denkst, boah, dieser Junge ist Mashallah, hat so eine Zukunft in der Schule, gut, dann, wenn du ihn nach 20 Jahren sehen würdest und er hat nichts aus seinem Leben gemacht, weder hat er die Schule gemacht, noch hat er sportlich was gemacht. Er hat vielleicht, Allahumma fasa, Drogen genommen, sein schönes Aussehen, seine Gesundheit zunichte gemacht, dann würdest du richtig traurig werden sein, dieser Junge hat sein Potenzial zerstört. Ja. Und wir haben ein Potenzial, wir sagen, Allah Ta'ala's Namen und Eigenschaften widerspiegeln. Ja. Ein Khalifa werden auf Erden, wenn er nicht zurückkehren kann, dann gibt es kein unglücklicheres Wesen. Weil was soll ein Tier machen, was soll eine Pflanze machen, was sollen diese Planeten machen? Die haben diese Aufgabe gar nicht bekommen. Die machen das, wofür sie erschaffen wurden. Wenn wir sehen, der Kontakt zu Dunya ist wie eine Reise auf dem Meer. Du musst diese Reise machen. Du bist auf der Gurbet, du musst jetzt zurück. Und weil Allah alles für dich erschaffen hat und du abhängig bist, du musst eine Verbindung machen, jetzt kommt es drauf an. Wirst du das Prinzip, was wir gleich lernen werden, inshallah, die Lösung dafür umsetzen, dann wirst du auf diesem Meer mit einem schönen Boot ganz einfach diese Reise machen. Ansonsten wird diese Verbindung wie sein, du versuchst barfuß über dieses Meer zu gehen und du wirst sinken. Dann wird diese Dunya schrecklich. Weil du wirst direkt ertrinken. Bei jeder Verbindung, die du mit dieser Dunya machst, was du machen musst, es ist unumgänglich, wirst du ertrinken. Außer du setzt um, was dieser große Üstad, Imam Rabbani Qudissuhu, uns gleich beibringt. Der Mensch, jetzt wieder die andere Seite. Der Mensch ist das Ehrenhafteste unter den Geschöpfen. Aber zugleich kann er auch das Schlechteste unter ihnen sein. Denn, was ist lebender Beweis, was wir sehen? Aus der Gattung der Menschen kam der Geliebte der Herrn aller Welten, Habibullah, sallallahu alaihi wasallam. Aber ebenso kam aus dem Menschen ein Feind des Herrn von Himmel und Erde, ein Abu Jahl, ein Abu Lahab, ein Firaun. Kam auch aus der Gattung der Menschen. Und was haben wir bei Abu Lahab und Abu Jahl und Rasul a.s.? Gleiche Zeit, gleiche Familie, auch Mensch. Ein Abu Jahl hatte auch diese Jamiyat. Er war auch ein Jami-Wesen. Er hatte auch Körper und Seele und Herz und Akku. Er hatte all das, was Rasul a.s. auch hatte. Und wir haben das auch. Aber du hast diese zwei Extreme, ja. Und wir können auch immer eins von beiden sein. So eine Gefahr haben wir. Du kannst ein Abu Jahl sein, Allahumma fasa, oder du kannst ein Rasulullah alayhi salam sein, in diesem System, wie Allah den Menschen erschaffen hat. Aus diesem Grund, weil es diese zwei Extreme gibt und beide gleich erschaffen wurden an sich, wie man aufgebaut ist, ist es äußerst schwierig, wenn man sich nicht von den vermischten Verbindungen, ja, eine Darnik vermischt, so viele Verbindungen, die miteinander irgendwie nichts zu tun haben, da hast du Arbeit, Kinder, alles mögliche, es ist vermischt. Wenn man sich von diesen vermischten Verbindungen nicht trennt, nicht befreien kann und sich nicht mit dem einen Allah verbindet, der frei von allen Verbindungen ist, dann ist es schwer, Abdel. Was ist schwer? Ja, du hast ein System, was Allah erschaffen hat, aus einem Ungläubigen, aus einem Kafir, kann ein gläubiges Kind kommen. Aus einem Alim kann ein Salim Sohn kommen. Wir haben von Yusuf Abi gehört, Adem a.s. Sohn Kabil. Du hast einen Prophet, Adem a.s., seinen Sohn mordet, der erste Mord. alles beides sind Menschen. Wir haben gehört, der Ekber Shah ist einer, der sich als Prophet betitelt, zu der Zeit von Urabani. Sein Enkel wird ein großer islamischer Khalifa. Dann hast du auch auf der anderen Seite, gehen wir nicht mal von, okay, Vater war so, Mutter war so, Kind wird so. Bishri Hafi Kudisulu, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Evliya gehört habt. Bishri Hafi Kudisulu ist ein Evliya, der eine Zeit lang ein Sündiger war. Er war ein Betrunkener, er hat Alkohol getrunken. Es wird berichtet, eines Tages ist er wieder voll betrunken in seinem Zustand. Er läuft durch die Gassen, durch die Straßen, ist so am Schlendern und redet dann vielleicht noch so vor sich hin, wie man das manchmal sieht bei diesen betrunkenen Menschen. Und dann sieht er auf dem Boden irgendeinen Zettel und er hebt diesen Zettel hoch auf diesem Boden. Und er sieht, da ist die Schrift, da steht Allah drauf. Hat jemand auf den Boden geschmissen. Er ist besoffen. Er sagt, was ist das? Er sagt, wie kann der Name von meinem Schöpfer auf dem Boden sein im Dreck? Während er besoffen ist. Ha. Er nimmt das mit und er säubert das. Er hat den Namen Allahs, was da stand, sauber gemacht. Allah hat sein Herz sauber gemacht. Er hat nach Sucht Töbe gemacht, wahrhaftige Töbe gemacht, nie wieder getrunken und er ist zu einem Evliya geworden, über den wir so viele Jahre später noch reden. Und es wird sogar berichtet, dass er dann die Muslime oder die Leute, die mit Alkohol Probleme hatten, dann allen geholfen hat, mit Alkohol aufzuhören, weil er diese gleiche Erfahrung durchgemacht hat. Andersrum jetzt wieder die andere Kehrseite. Bel'um ibn Ba'ura. Ein Muslim zu der Zeit von Musa a.s., ein Alim, kann die Tora auswendig und ist sogar Ehli Keramet. Er hat Wunder, er hat Keramet. Er kennt Ism-i Azam, den besonderen Namen Allah Ta'alas, womit, wenn du Dua machst, deine Dua wird Kabul, wird akzeptiert. Ism-i Azam, so ein Mensch ist das. Aber er hat eine Frau gehabt. Er war in der Nähe von einem Dorf, das waren Mushrikun, das waren Ungläubige. Sie waren keine Muslime. Musa a.s. kriegt den Befehl von Allah Ta'ala, Krieg jetzt zu machen gegen dieses Volk. Die sind aufsässig geworden, sind nicht gläubig. Musa a.s. musste jetzt den Weg dahin gehen und Krieg gegen sie machen. Er kriegt den Befehl von Allah Ta'ala. Jetzt kommt aber dieses Dorf, sie wissen von seinem Zustand, Bel'um ibn Ba'ura, und sie schenken jetzt seiner Frau viel so Juwelen und so, viel Hab und Gut. Und seine Frau sagt zu ihm, ja, mach mal Dua, dass Musa a.s. nicht hinkommt, er soll keinen Krieg gegen die machen. Guck mal, wie sehr die uns so aufgenommen haben. Und anscheinend hat er so eine Bindung zu seiner Frau gehabt. Er hat sich verirrt, er konnte die ganze Tora auswendig, Keramet Ehle. Er hat Dua gemacht mit Ism-i Azam, dass Musa a.s. nicht dieses Volk angreifen soll, was ungläubig ist. Obwohl es den Befehl Allah Ta'alas gibt. Musa a.s. kommt jetzt. Gewitter, Sturm. Er kommt nicht dahin. Er sagt, ja Rabbi, du hast mir befohlen, dass ich angreifen soll. Ich kann nicht, ich komme nicht durch. Und dann sagt Allah Ta'ala zu ihm, der mein Diener Bel'um ibn Ba'ura hat mit Ism Azam Dua gemacht. Er sagt, ja Rabbi, ich bin doch dein Prophet, ja, ich habe diesen Befehl bekommen. Warum wird denn seine Dua jetzt gegen mich so angenommen? Was ist denn mit meiner Dua? Sagt Allah Ta'ala, mach du auch Dua. Er macht auch Dua. Ja, Rabbi, lass mich durchkommen, ne, sinngemäß. Jetzt lass mich das erreichen, deinen Befehl ausführen. Und wenn ich jetzt diese Hack für diese Dua habe, wenn dieser Bel'um ibn Ba'ura so ein Mensch ist, der deinen Namen Ism-i Azam verkauft hat für diese Dunya, für seine Frau, dann nimm sein Iman, ja Rabbi. Und Allah Ta'ala hat diese Dua akzeptiert. Dieser Mensch, der einen Status hatte, den wir vielleicht niemals erreichen werden, von Höhe, hat in einem Moment von einer falschen Verbindung zu seiner Frau und Hab und Gut sein Iman verloren. Wir sind nicht so hoch wie er, wir wissen nicht so viel wie er und wir denken trotzdem, wir wären sicher. Es kann vielleicht mit einer Dua zu einer Sache, die nicht Schariat-gemäß ist, führen, dass wir unser Iman verlieren. Allahumma fasa. Möge Allah Ta'ala uns bewahren. Kommen wir zu der Lösung. Die Probleme sind viel. Potenzial ist viel, das Problem ist groß. Was ist die Lösung? Das ist eine Lösung, inshallah. Was nicht vollkommen ist, wie die Evliyas es ausführen, aber eigentlich eine gute Anleitung für uns. Noch für unser Niveau, auch wenn es immer noch schwer ist. Weil beim Vorbereiten habe ich das probiert und ich habe es trotzdem manchmal vergessen. Er fängt an. Aber nach dem Prinzip, dass man das Ganze nicht aus den Augen verlieren sollte, weil man nicht das Ganze erreicht hat. Okay, wir haben geredet von dem Potenzial und Khalifa und Erben des Propheten werden. Er sagt, okay, das Ganze hast du vielleicht nicht erreicht, aber es gibt dieses Gesetz, du darfst jetzt nicht einfach alles sein lassen, sondern das kriegen, was du kriegen kannst. Also wie machen wir das, sagt er. Wir müssen uns bemühen, dass unser ein paartägiges Leben, unser kurzes Leben, was wir auf dieser Dunya haben, und unsere Taten mit der Sunna übereinstimmen. Jetzt ist das Wort Sunna gefallen. Wir gehen einmal kurz darauf ein, was im Usul, also in der Methodik, wie man vorgeht, Sunna bedeutet. Es gibt drei verschiedene Verständnisse. Wenn Sunna in einem Wortlaut, in einem Satz benutzt wird, wo Koran und Sunna genannt wird, dann ist mit Koran das Buch gemeint und mit Sunna sind die Hadithe gemeint. Der Wortlaut des Propheten a.s. Wenn Farz und Sunna genannt wird in einem Satz, wenn jemand sagt Farz und Sunna, dann sind nicht die Hadithe gemeint mit Sunna, sondern du hast Farz, Emri Ilahiyya, den Befehl Allah Ta'alas, und Sunna, das, was der Prophet a.s. ausgeführt hat, noch als extra oder empfohlen hat oder nicht verboten hat. Dann wird das mit Sunna gemeint. Hier aber haben wir weder noch. Sunna steht hier alleine. Im Usul ist das so, wenn Sunna alleine steht, dann damit ist ganz Islamiyat gemeint. Ganze Ahkame Ilahiyya, ganze Shariat. Also wenn nur Sunna alleine steht, dann ist der ganze Islam gemeint. Farz, Sunna, Wajib, Makruh, Tasawuf, alles mögliche. Alles, was die Religion in sich behält, Ahkame Ilahiyya, auch die ganzen Gesetze, ist damit Sunna gemeint. Sprich, wenn in einem Fiqh-Buch, so, da war so ein Beispiel, im Fiqh-Werk Quduri, steht zum Beispiel, der die Sunna am besten kennt, soll Imam sein. Was verstehen wir jetzt daraus? Nicht der einfach nur weiß, was Sunna im Gebet ist, dass ich dreimal sagen soll oder dreimal waschen soll. Nein, wer am meisten Wissen im ganzen Islam hat, in der ganzen Religion, er soll Vorbild. Damit ist nicht einzelne Taten gemeint oder einzelne Hadithe. So, jetzt sagt Imam Rabbani Hazrat, was? Er gibt uns eine Anleitung. Kurzes Leben, dieses Problem, wie lösen wir das? Du musst deine Taten nach der Sunna, yani, nach dem Gesetz des Islams richten. Es muss übereinstimmen. Die Rettung vor den Qualen des Jenseits und das Erreichen der ewigen Güter, yani der Nimetz, Jannat, hängt davon ab, dass du danach handelst. Also wir sehen, ne, wir hatten ja gelernt, jemand, der Iman gemacht hat, heißt nicht, dass er direkt Jannat kommt. Yani wenn er nicht gehandelt hat richtig, wenn er viele Sünden gemacht hat, kein Töber gemacht hat, Spuren von Küfern manchmal in sich getragen hat, dann kann es sein, dass er eine Zeit lang in Jahannam kommt und dann in Jannat geht. Deswegen sagt er, die Befreiung von der kompletten Jahannam und dass du ewig in Jannat bist sowieso, ist gebunden daran, hängt davon ab. Deshalb muss man das Hab und Gut, jetzt kommt die erste Methodik. Du hast Geld, die Verbindung dazu kann dir schaden. Wie trenne ich mich von dieser Verbindung? Ganz einfach, du musst, wenn es so weit gekommen ist, musst du dir Zakat davon geben. Denn wenn du außerhalb von dem, was du benötigst, noch diesen Nisab-Miktare, das, was Nisab genannt wird, ab dann, wenn du Zakat geben muss, ein Jahr darüber hinaus, dann gibst du ein Vierzigstel davon ab, weil Allah Ta'ala es so befohlen hat. Zakat, auch wenn es von der Quantität vielleicht niedriger ist als Sadaka, was man gibt, sagen wir, du musst 2000 Euro Zakat geben. Du hast aber 5000 Euro gespendet. Einfach so gespendet. Diese Zakat ist viel mehr wert als diese 5000 Euro. Warum? Weil bei Sadaka kann ich entscheiden, wie viel ich gebe. Mein Nefs kann dazwischen kommen, aber bei Zakat ist, du musst das geben, ob du willst oder nicht. Das ist nicht dein Recht. Du bist nur, das wurde dir anvertraut, das Geld, und jetzt gibst du ab, was unser Recht ist. sagt Allah Ta'ala. Deswegen hat das einen ganz besonderen Wert. Er sagt, und das musst du dann benutzen, um deine Bindung zu diesem Wert zu trennen. Eine Methodik. Beim Verzehr von leckerem Essen. Es gibt Menschen, deren Leben ist Essen geworden. Das Vorbereiten, das Essen selber. Er arbeitet nur, um sich wieder leckeres Essen kaufen zu können. So ein Leben führen manche Menschen. Er sagt, beim Verzehr von leckerem Essen und beim Tragen schöner Kleidung, was auch eine Verbindung ist, die viele Leute irreleiten geht. Ja, ne? Er verbindet auch, er macht so viel Kibir mit dieser Kleidung. Er macht so viel Show mit dieser Kleidung. Er verbringt so viel Zeit und verschwendet so viel Geld mit dieser Kleidung. Jetzt diese zwei Sachen nennt er hauptgroße Dinge, womit der Mensch irre geht. Leckeres Essen und schöne Kleidung. Sollte man nicht den Wünschen des Nefs folgen. Du sollst das nicht mit den Niyet essen, das schmeckt einfach sehr lecker, ich möchte mir jetzt geben, auf unsere Sprache. Oder sollst du das nicht anziehen, die Leute sollen sehen, was für schöne Kleidung ich habe. Und dann noch den hier machen vor dem Spiegel so, wie fresh ich bin. Sondern was soll man machen? Man soll stattdessen so denken, und das ist schwer, aber das ist die Formel, dass man das Essen nur isst, um Kraft zu bekommen, um so mit Ibadah machen zu können. Ibadet ist jetzt nicht nur beten, Ibadet ist auch hier drin sitzen zu können. Ibadet ist Tefekkür machen zu können. Ibadet ist auch arbeiten gehen zu können, damit ich meine Familie versorge. Das kann auch Ibadet sein. Das heißt, wenn ich esse, und er hat leckeres Essen gesagt, er hat nicht gesagt, iss kein leckeres Essen. Wenn du es isst, dann streng dich an, denk, ja, ich esse das jetzt, damit ich für meine Familie arbeiten gehen kann. Ich esse das jetzt, damit ich in Hupane oder im Sohbet, egal wo ich bin, oder beim Zikr, nicht an dieses Essen denke und die Kraft habe, dich zu gedenken und über dich zu lernen und Hizmet für meine Brüder zu machen. Er sagt, iss dein Essen, tamam, es soll auch lecker sein. Aber verdrecke es nicht mit deiner Niyet für deinen Nefs, sondern mach wenigstens diese Niyet, damit du dein Herz davon trennen kannst. Damit dich das nicht irreleitet von Allah Ta'alas Weg. Beim Tragen schöner Kleidung sollte man die Niyet fassen, nach dem Befehl in der folgenden Ayat sich zu schmücken. In unserem Herzen sollte nichts anderes sein, sagt er. Denn du sollst in jeder Sache, die du findest, diese Niyet finden, die die Zufriedenheit Allah Ta'alas gewinnt und nichts von deinem Nefs drin halten. Was sagt die Koran-Ayat über die Kleidung? Surah Araf, Vers 21. Legt euren Schmuck bei jeder Gebetsstätte an. Schmuck ist hier nicht etwas anderes gemeint als zieht euch schön und sauber an, wenn ihr betet. Also das ist ein Emir Allahs. Wie wir im Fiqh kennen, ist Schmutz eine die Reinigung, Pflicht. Und dass das schön ist, ist eine Empfehlung. Dass man könnte theoretisch im Pyjama beten. Wie edepli das ist, ist was anderes. Wenn es aber unrein ist, wenn es Nejaset drauf hat, kann man nicht beten. Aber er sagt, du ziehst dir was Schönes an, du hast dich heute schick angezogen, mashallah, die Abisdien kommen, ziehen sich oft schick an, dann macht die Niyet, ja, ich ziehe das jetzt an, damit ich dem Befehl im Koran folge und im Gebet was Schönes anhabe, wenn ich vor dir stehe. Er sagt, ersetzt dein Nefs mit so einer Niyet. Dann wird sich dein Herz von diesen Kleidungsstücken trennen. Natürlich, wenn man das so macht, dann achtet man auch auf gewisse Sachen wie Setri Awret, dass man nicht Sachen anzieht, die man nicht im Gebet anziehen könnte. Oder Sachen isst, wenn ich mit dieser Niyet esse, dann werde ich nichts essen oder trinken können, was haram ist. Weil ich mache das mit der Niyet, ich brauche Kraft, damit ich Ibadat machen kann. Sagen wir, das ist jetzt auch zu schwer. Wir haben diese Niyet nicht wahrhaftig, ich esse, aber das macht zu viel Spaß, ich ziehe mich an, das sieht zu gut aus, ich mache das eigentlich nur für meinen Nefs, ich mache das nicht für das Gebet. Wir brauchen uns ja nicht verarschen. Aber dann kommt was? Dieser Hadith kommt jetzt zum Sinne. Imam Rabbani zitierte Rasulullah alaihi salam, wo Sayyiduna Rasul Ikram alaihi salatu wasalam sagt, فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. Wenn ihr nicht weinen könnt, dann tut so, als ob ihr weinen würdet. Aber was für ein Grundsatz. Du hast gesündigt, du weißt, du musst Reue zeigen, du kannst nicht weinen, dein Herz ist zu hart geworden. Sag alaihi salam, wenn du nicht weinen kannst, dann tu wenigstens so. Du bist am Essen und du isst nur für deinen Nefs und gar nicht für diese schöne Niyet, tu wenigstens so. Du weißt, das ist die Wahrheit, so musst du machen. Er sagt dann, das soll dann nur einfach nur dieser Satz sein. Ja, Rabbi, für diese Niyat mache ich das. Auch wenn das nicht wahrhaftig ist. Weil das wird zur Wahrhaftigkeit irgendwann führen, inshallah. Behalt das vor Augen. Yani, putzt du deine Zähne, damit du mit deinen weißen Zähnen prahlen kannst? Oder weil alayhi salatu wassalam Wert drauf gegeben hat, dass man Miswak benutzt? Yani, in jedem Aspekt kann man diese Niyat benutzen. Unser Sheikh Sultan Hazretleri Kuddisuruhum hat der älteste Sohn von ihm uns erzählt gehabt, Seyyid Taha Abi. In der kurdischen Kultur ist das wie, man hat sehr große Hochzeiten, gehen tagelang manchmal. Das ist Israf, yani. 3 Tage, so viel Essen, so viele Sachen. Was hat unser Sheikh gesagt? Ja, er hat gesagt, das ist Israf, so viele Tage, so viel Aufwand, so viel Essen machst du für eine Hochzeit. Aber er hat gesagt, wir müssen die Niyat machen, damit wir nicht in so eine Sünde verfallen. Unsere Niyat ist was, wenn wir das machen, so tagelange Hochzeit? Dass die ganzen Muslime zusammenkommen, die Sufis zusammenkommen, tagelang mit Jamaat Namaz beten, mit Jamaat beten, Zikir zusammen machen, sich von Sünden fernhalten. Diese ganzen Tage, wo wir Hochzeit feiern. Yani wir haben jemand, der zu seinem Sheikh geht und die Sachen hört, hat schon Sachen von Imam Rabbani gehört, ohne einmal gelesen zu haben. Weil sie Praxisbeispiele sind von dieser Theorie. Weil sie leben das, was hier steht. Kommen wir zum Schluss, inshallah. Er sagt, du kannst das nicht, tu so. Und was sollst du noch machen? Man sollte ständig Allah Ta'ala anflehen und Zuflucht bei ihm suchen, um die Hakikat dieser Art von Niyat zu erreichen. Du kannst das nicht erreichen, bei jeder Sache, die Niyat zu machen für Allah Ta'alas Zufriedenheit, für die Sunnah, dann mach nach jedem Gebet Dua, Ya Rabbi, lass mich die Hakikat dieser Niyat erreichen. Lass mich diese Hakikat erreichen. Flehe Allah Ta'ala an, suche Zuflucht bei ihm vor deinem Nefs und Shaitan. In dem Werk Risale Qudsiyya stand ein sehr interessanter Satz. Er sagt, wir sagen oft, A'udhu Billah, ich suche Zuflucht bei Allah, aber unsere Taten schreien förmlich, A'udhu bi Shaitan. Er sagt, möge Allah Ta'ala uns davor bewahren, so zu sein. Und dann schreibt er hier, es wird erhofft, dass meine Tränen, die tropfenweise fallen, von Allah Ta'ala akzeptiert werden, der aus den Tropfen, Wassertropfen, Perlen macht in den Muscheln. Man sollte nicht vernachlässigen, sich in jedem Aspekt des Lebens an die Fetwas der Gelehrten zu halten. Okay, die Fetwas der Gelehrten. Du sollst nicht nach deinem eigenen Kopf handeln, sondern was die Gelehrten zu den jeweiligen Situationen im Leben sagen. Aber welche Gelehrten? Nicht irgendjemand, den du mal gegoogelt hast, sondern besondere Gelehrten, sagt er, Imam Rabbani Qudsuhu, die sich von Erlaubnissen fernhalten und die Seite der Azimet wählen. Azimet ist das, was der Islam als höher sieht, Taqwa. Nicht irgendwelche Fetwas, wo es eigentlich eine Erlaubnis einfach nur gibt, sondern du sollst die Gelehrten wählen, die das Optimum anstreben. Weil wenn du dir einen Hodja nimmst, der immer über Erlaubnisse geht, dann wirst du von den Erlaubnissen ganz schnell zu Sünden fallen. Aber wenn dein Maßstab ein Azimet ist, eine Anstrengung von einem Evliya Alim ist, dann ist das Schlimmste, wohin du fällst, vielleicht diese Erlaubnis. Aber du wirst immer anstreben, so zu sein wie er. Das, was er sagt. Und diese Gefolgschaft an diese Gelehrten sollte man für sich als ewige Rettung akzeptieren, sagt dieser große Gelehrte, Qudsuhu. Er beendet mit einer Ayat, Surah Nisa, Vers 147. Warum sollte Allah euch einer Strafe aussetzen, wenn ihr dankbar seid und gläubig seid? Warum? Möge Allah Ta'ala uns dieses Ilm in Praxis umsetzen lassen, mit Ikhlas, inshallah. Amin, alhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.